Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Deutsche Plus. Wir waren letzte Woche bei der Weltpremiere der neuen Ratar-Doku. Ein Leben ist nicht genug. Und das war so ein kleines Event hier in Berlin in der Fotografiska. Und da wurden die drei Folgen vor dem offiziellen Start in der ARD-Mediathek gezeigt. Und wir hatten an dem Tag die Gelegenheit, auch mit den Köpfen, die hinter diesem Projekt stehen, zu sprechen. Das ist einmal der Regisseur Stefan Kauertz, sowie auch die beiden Autoren Falk Schacht und Alex Barbian. Und die Dreharbeiten zu der Doku hatten ja schon vor Ratars Tod begonnen. Und die drei haben in den letzten Monaten dann extrem eng mit Ratars Familie, also mit seiner Frau Fava, aber auch mit Wegbegleitern wie Sami und SSIO zusammengearbeitet, ja, um dieses Projekt zu Ende zu führen, was ja nicht selbstverständlich ist. Und in diesem Gespräch mit den dreien bekommt ihr exklusive Einblicke in die Entstehung der Doku und wie es auch dazu kam, dass die Doku trotz dieses schweren Schicksalsschlag weitergedreht werden und veröffentlicht werden konnte. Und an der Stelle ein kleiner Tipp, wir haben das Ganze vor Ort auch mitgefilmt. Also wenn ihr die Gesichter und Emotionen dazu sehen wollt, dann checkt unbedingt unseren YouTube-Channel Deutsche Plus ab. Dort ist das Video online. Und wir werden hier im Podcast nächste Woche auch nochmal eine komplett eigene Folge zur Ratar-Doku machen, so wie ihr das von uns kennt. Aber heute zum Todestag von Ratar starten wir mit diesen ersten Einblicken von der Premiere. Viel Spaß mit dem Interview mit Stefan, Falk und Alex.
Werbung.
Ein Billboard, das wie ein Club vibriert. Sherwin und ich waren neulich beim großen Rockstar Energy Event mitten in Berlin. Rockstar hat dort ein SEO-Billboard zum Fühlen aufgebaut. Man konnte vor Ort durch das Fühlen von Musik Songs erraten. Und wir wollten von Roman, der das Ganze mitkonzipiert hat, wissen, wie funktioniert die Technik dahinter und wie lange dauert die Produktion von so einem Billboard.
Also die Technik ist tatsächlich eine richtig besondere. Die wurde ursprünglich mal entwickelt für so Berliner Techno-Clubs. Wenn man einen Club mitten in der Stadt hat, will man ja die Anwohner nicht stören. Und drinnen soll aber das Musikerlebnis richtig, richtig geil sein. Da haben wir mit so echten HiFi-Spezialisten zusammengearbeitet, die auch extra Boxen gebaut haben. Und die funktionieren so, dass sie einen Bass in deine Richtung transportieren. Aber nach links, nach rechts, nach hinten gibt es so Noise-Canceling, damit man niemanden stört. Und wir mussten tatsächlich ziemlich viel rumprobieren, hatten da verschiedene Audio-Engineers dabei. Und beim ersten Test, das weiß ich noch, das war in Berlin-Neukölln in so einer Lagerhalle. Als wir da drin standen, hat die ganze Lagerhalle gewackelt. Denn wir haben so Hochleistungs-Subwoofer benutzt. Die werden normalerweise wirklich in richtig krassen Clubs auf den großen Festivals eingesetzt. Und davon hatten wir 11 Stück. So. Und wenn man die voll aufdreht, dann wackelt der halbe Stadtteil. Also am Anfang war es sogar so, dass die ganze Aktion ein bisschen zu krass wirkte. Und wir mussten dann zusammen mit verschiedenen Audiospezialisten wirklich lange daran rumtüfteln, bis es diesen Effekt gab, dass man vor diesen Boxen steht und dann den Song in seinem Körper spürt. Man kennt das vielleicht so von Festivals, von Clubs, dass so der ganze Körper vibriert. Man hat das Gefühl, die eigenen Knochen, die schlackern so oder der Magen schlackert im Körper drin. Und genau dieses Gefühl, das wollten wir haben, dass das so passend zum Beat des Lieds funktioniert. Und ja, so von der ersten Idee bis zum fertigen Billboard, das waren schon über 2 Monate, knappe 3 Monate ungefähr hat es gebraucht, das zu bauen.
Einfach so krass. Ich finde, durch die Beschreibung von Roman hat man so eine Vorstellung, wie sich das Ganze angefühlt hat. Und beim nächsten Mal erzählt Roman dann, wie die Leute auch darauf reagiert haben, live vor Ort. Also seid gespannt, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Wie lief euer erstes Treffen im Rahmen der Doku mit Ratar ab und was war euer Eindruck von ihm?
Also, die Genese geht weit zurück. Wir haben im Jahr 2021 gemeinsam schon eine Doku über Shasta Eva gemacht. Da haben wir Jiva natürlich auch schon interviewt für. Und da war schon das erste Mal die Idee da, dass man doch vielleicht was mit gemeinsam noch machen könnte dann, weil das Leben von Jiva natürlich unglaublich spannend ist. Und irgendwann später hat er dann selber tatsächlich Lust gehabt, eine Doku zu machen, ist nochmal auf uns zugekommen, dann haben wir ihn nochmal getroffen. Und dann haben wir miteinander gesprochen und tatsächlich beschlossen, diese Doku zu machen. dann schreibt man erstmal ein Konzept und versucht bei Sendern ein Budget für sowas zu bekommen und so ein Pitch und läuft rum. Und dann haben wir im Rahmen dieser Vorbereitung, um das quasi zu verkaufen, in Anführungszeichen, in der Elbphilharmonie in Hamburg 2024 mit ihm, als er da gespielt hat, einen Tag gedreht, inklusive Falk, der ein Interview mit ihm gemacht hat, dann denselben Tag auch. Und das sollte dann tatsächlich, leider Gottes, der einzige komplette Drehtag sein, den wir mit ihm zu dem Projekt hatten. Weil danach sind wir dann mit diesem Bildmaterial, mit unserem Pitch quasi durch die Sender gelaufen und haben versucht, das zu finanzieren. Und die ARD fand das interessant. Das dauert dann aber mal ein bisschen, bis man da durch die Gremien ist. Und es war dann erst 2025 und schicksalhafterweise an einem Tag, wo wir zwei Nachrichten gleichzeitig bekommen haben, nämlich, dass diese Doku grünes Licht hat. Am selben Tag haben wir auch vom Tod von Jivan erfahren.
Wann war für euch klar, dass ihr die Doku trotz seines Todes weiterführen wollt?
Also, ich muss zugeben, als ich das, ich habe es auch zuerst quasi aus den Medien erfahren, dann war natürlich so, ey, stimmt das, was ist los? Also dann geht quasi auch erstmal so die im Team die Telefonkette los mit der Bestätigung und du bist quasi wirklich in dieser Krisensituation. Und ich habe halt gedacht, ja, okay, das war's jetzt. Also wie soll man das denn weitermachen? Und man kann das gar nicht weitermachen. So, das war meine erste Haltung. Dann verging einiges an Zeit und dann war das so, dass Fava, also die Ehefrau von Khatar, sich gemeldet hat und sie hat halt gesagt, ey, die Vision ihres Mannes, eine Dokumentation zu machen, die muss natürlich zu Ende geführt werden. So. Und dann haben wir angefangen, uns damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, okay, was und wie, weil uns war klar, wir können das natürlich jetzt nicht so machen, wie wir es vorher gedacht haben. Und haben dann angefangen, uns vorzutasten zu dem, was es jetzt ist. So kann man das beschreiben.
Ja.
War Fava von Anfang an für die Doku eingeplant?
Nee, das war so, dass wir nach dem ersten Gespräch, nach der Trauerphase, als klar war, dass man das gemeinsam weitermachen möchte, das auch so war, dass wir sie gefragt haben, ob sie denn Teil des Ganzen sein möchte, da ja Jiva nicht mehr reden kann. Und sich das ja so verschoben hat, dass man sagt, man muss jetzt eher was ganz Gesamtbiografisches machen, um Jivas ganzen Leben gerecht zu werden und das ganze Leben, die ganzen verschiedenen Leben, die er gelebt hat, irgendwie zu erfassen. Da ist natürlich, gibt's ein paar Stimmen, die einem da natürlich ganz besondere, enge, private, intime, direkte, unverfälschte Eindrücke liefern können. Und das ist natürlich die Liebe seines Lebens. Und das war Fava. Und sie hat auch gesagt, dass sie das macht für ihn. Und genauso ist es natürlich auch bei Sami gewesen, der seit er 10 war, so war mit Jiva. Und bis zum Schluss.
Also ich glaube, der Punkt ist auch zu verstehen, dass die Doku im Ursprung eigentlich nur der Teil seiner Biografie gewesen wäre, der jetzt noch nicht so richtig erzählt wurde. Das heißt, der Goldraub und der ganze Aufstieg davor, der war ursprünglich gar nicht geplant. So, es war geplant, dass man sehr viel über diesen Weg zum Goldtower, dann Goldman Tower und dann quasi, wie der nicht funktioniert, insolvent geht, weil das war die bisher unerzählte Geschichte. Und das erzählen wir zwar immer noch, aber der Tower, der wäre halt quasi mehr oder weniger, sagen wir mal, mindestens über eine Stunde gestreckt Thema gewesen. Man hätte sehr viele Details, viele Personen, die man auch ganz neu kennengelernt hätten, weil da ja sehr viele Leute durchgelaufen sind und so, die aber jetzt nicht super prominent sind. Und das ist ja quasi alles abgeräumt worden. Ja. Und wir haben uns letztendlich dann dazu entschieden, nur diesen engsten Kreis um Khatar herum zu Wort kommen zu lassen und ein paar journalistische KollegInnen, die das einordnen. Aber ansonsten wollten wir quasi in der Family bleiben, weil das natürlich die Menschen sind, die ihn am besten kannten. Und was wir natürlich auch interessant finden, ist, wir haben ja sonst immer die Perspektive von Ratar. Er erzählt vom Goldraub, er hat dieses gemacht, er hat das gemacht. Das geht jetzt so nicht mehr. Und jetzt bekommen wir mal die anderen Perspektiven. Also wie hat sich Nefava während des Goldraubs gefühlt? Das ist ja etwas, was wir alle noch nie gehört haben. Ich wusste nicht, dass die jetzt da so im Gefängnis geheiratet haben und so. Also das sind alles so neue Perspektiven auf alte Geschichten, weswegen es uns auch, muss ich zugeben, dann wieder leichter fiel, dieses eigentlich schon sehr viel Erzählte doch nochmal zu erzählen, nur eben anders.
Ja, wir haben auch eine Szene, wo es entsteht ja ein Tribute-Album. Oder Tribute ist falsch. Es ist eigentlich
im Finalisierungsprozess.
Ist ein Album von Jeevan, posthumes ist der korrekte Ausdruck, weil er schon sehr viele Tracks aufgenommen hat. Und da kommen natürlich jetzt Menschen und Künstler dazu für Features. Und bei ein, zwei dieser Gelegenheiten haben wir auch mitgedreht, zum Beispiel bei Farid. Und da hat es sich ergeben, dass Farid und Sami dann im Studio auch nochmal mit Goldraub geredet haben. Und dadurch hast du irgendwie auch eine andere Perspektive darauf. Also wir kennen alle die Geschichte, aber so naiv, wie Farid dann Sami fragt, das ist natürlich tatsächlich dadurch nochmal anders interessant und unterhaltsam. Ne?
Ich sag mal so, das war das Backstage-Gespräch, bei dem du sonst nicht dabei sein kannst. Und das war halt einfach real da in der Sekunde. Und das ist dann auch mal eine andere Perspektive nochmal als jetzt dieses gesetzte Interview, das ist ja nochmal eine etwas gekünsteltere Situation.
Voll.
Welche Eigenschaft oder welcher Tick von Ratar hat euch gefehlt, als ihr plötzlich nicht mehr gemeinsam drehen konntet?
Wow, das ist eine sehr gute Frage.
Du meinst also, so als Mensch?
Also ich verstehe die Frage nicht ganz. Was meinst du mit, welche Eigenschaft uns gefehlt hat? Also, dass der halt nicht da ist, ne? Das fehlt natürlich. Also wir haben keine Ansprechpartner. Wir können keine kritischen Fragen stellen, wo wir so denken, Digga, was ist denn das mit dir und dem Schlafen? Warum bist du denn 3 Tage wach und möchtest gern noch einen vierten? So was los mit dir? Also das konnten wir ja gar nicht. Und deswegen, also er hat definitiv gefehlt. Und okay, wenn du sagst Eigenschaft, natürlich ist der ist so ein Dynamo. Der ist das Duracell-Häschen, das nie ohne Strom ist, den ganzen Tag auf Power und eine kreative Idee nach der, also das, natürlich fehlt das. Das wäre jetzt so eine Eigenschaft, aber eigentlich die Person fehlt.
Na, was mir gerade so eingefallen ist, was mir gefehlt hat, ist sein Augenzwinkern, ist seine humoristische Einordnung von ganz vielen Dingen, die jetzt aus dem Archiv gezogen sind oder so. Also wir haben ja auf dem Weg immer wieder auch festgestellt, Mann, das war auch wirklich, also an dem ist ein Comedian auch verloren gegangen. Seine Verschmitztheit, so sein dieses Fuchsige, das hätte ich natürlich gerne noch mehr drin gehabt, und zwar aus dem Jetzt. So, das wird natürlich so deutlich, und das merkt man jetzt auch anhand der Reaktion seines engeren Kreises, wenn die jetzt Szenen sehen und so, da wird ganz viel auch gelacht, weil da war sehr viel Humor im Spiel.
Ja, und der hat auch so eine Offenheit so, ne? Also der hat immer Aufmerksamkeit seinem Gegenüber geschenkt, der hat ja auch viele Leute entdeckt und so, der hat so einen Blick und so eine Gabe, dich mit dir zu beschäftigen, wenn du mit dem sprichst und so. Und deswegen, ja, es wäre natürlich ganz toll gewesen, mit ihm noch mehr sprechen zu können, weil er einfach auch da wahnsinnige Qualitäten hat.
Was hat euch an Favas Art in dieser schwierigen Situation am meisten beeindruckt?
Sie hat einen wunderbaren Satz ausgesprochen. Das haben wir auch mit drin. Es ist ein Rumi-Zitat, wo sie sagt:
Jemand, der mit dem Herzen liebt, kennt keinen Abschied. Nur der mit dem Auge liebt, kennt einen Abschied.
Das erklärt für mich ganz viel und ganz viel von dieser Souveränität, mit der sie aufgetreten ist in dem Interview und überhaupt in der Doku und in dem ganzen Prozess. Also ich bin ihr wahnsinnig dankbar, das ist nicht selbstverständlich, was sie da geleistet hat.
Ich bin wahnsinnig beeindruckt von der Stärke von Fava, ne? Darüber zu erzählen und so gefasst zu erzählen und so sachlich und trotzdem emotional zu erzählen. Also alles das zusammengefasst, das ist unabhängig davon, dass sie die Frau von Jiva ist, habe ich sowas noch nicht erlebt.
Ihr habt es vorhin schon angesprochen. Wird die Geschichte rund um den Goldman Tower und die Insolvenz in der Doku thematisiert?
Ja, genau. Das ist ein Teil der Geschichte. Wir haben sowieso in der Geschichte nichts ausgelassen. Wir durften auch ein bisschen mehr Zeit uns nehmen, als wir ursprünglich von der ARD bekommen haben. Eigentlich waren es 90 Minuten, jetzt sind wir über 2 Stunden. Also wir haben so nichts ausgelassen. Aber natürlich hat es nicht so einen Raum eingenommen, weil wenn man das ganze Leben erzählt, dann muss man ein paar Sachen ein bisschen unterkomplex erzählen. Und insbesondere die Insolvenz ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Ne? Das dauert locker so 4-5 Jahre noch. Aber wir haben auch versucht, diesen Aufstieg und Fall des Towers, so gut es uns ging, darzustellen. Ja.
Also es wird schon erzählt, aber es ist eine viel oberflächlichere Beschäftigung mit diesem Tower. Das heißt, wir können nicht in diese Details reingehen, was da jetzt am Arbeitstag schräg gelaufen ist. Das war schon recherchiert. Also wir haben quasi die Stories, aber das, wie gesagt, aufgrund der Situation, wie sie ist, mussten wir das einfach anders erzählen. Und das ist halt dementsprechend liegen geblieben. Und in einem anderen Projekt wäre das vielleicht, würde ich mal schätzen, eine Stunde lang um den Tower gegangen. Und jetzt wird es halt, also
halbe.
Wirklich halbe Stunde?
Naja, so 25 Minuten ist das auf jeden Fall.
Okay, gut. Mhm. Ja, also es ist trotzdem, der Tower, die Dimension dessen, was da vorgefallen ist, ist, das ist wirklich sehr viel.
Ja, fast so eine Boden. Wirklich.
Ja.
Und wir haben die Episode als eine Episode jetzt verbaut, ne? Also eine Episode auf diesem Lebensstrahl.
Ja.
Ja. Die wahnsinnig symptomatisch und symbolträchtig steht für unseren Protagonisten.
Ja.
Was würde Khatar heute bei der Weltpremiere seiner Doku sagen?
Wow, krasse Frage.
Es würde ihm gelingen, ein Meme zu erschaffen auf der Bühne mit wenigen Worten.
Wahrscheinlich hast du recht.
Ich glaube, er würde all die Klassiker wieder aufgreifen und dem noch eine neue Ebene hinzufügen.
Ja, wahrscheinlich.
Und der wäre natürlich im Mantel da und so.
Wahrscheinlich hast du.
Es wäre eine iconic Rede.
Auf jeden Fall. Ich habe gerade Gänsehaut. Danke euch.
Danke dir. Danke dir.
Das waren die Einblicke und Reaktionen von Stefan Kauerz, Falk Schacht und Alex Barbian zur neuen Khatar-Dokumentation, live aufgenommen am Tag von der Premiere. Und ich finde es natürlich super spannend, da ein paar Insights zu bekommen zu den Dreharbeiten, aber eben auch zur Zusammenarbeit mit Khatars Ehefrau Fava. Und ja, mich interessiert jetzt natürlich auch brennend, was sagt ihr zu Doku? Was sind die Momente, die euch am meisten bewegt haben und welche Fragen sind für euch vielleicht aber auch noch offen geblieben? Schreibt uns das doch gerne mal hier in die Kommentare oder bei YouTube oder schickt uns eine DM bei Instagram und wir nehmen eure Fragen dann mit in unsere Analysefolge mit rein und probieren da vielleicht offene Punkte noch zu klären oder drauf einzugehen, denn nächste Woche kommt dann nochmal eine Folge zur Khatar-Doku, die ich dann gemeinsam mit Sherwin aufnehme. Und da werden wir alles besprechen, wie lief die Weltpremiere ab, was war das für eine Veranstaltung, wer war da so vor Ort und wir gehen natürlich auf die Doku selbst ein. Und damit ihr das nicht verpasst, abonniert jetzt Deutsche Plus, egal wo uns gerade zuhört. Und wie gesagt, das Video zu dieser Folge findet ihr ab sofort auch auf unserem YouTube-Channel. Also checkt das unbedingt ab und wir hören uns dann in wenigen Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut.